Und dazu darf ich Sie ganz herzlich alle begrüßen, die Sie hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb zum Grundkurs des Glaubens heute Freitagnachmittag. Mein Name ist Miriam Fernandes-Molina und mein Gast ist heute Georg Dietlein. Er kommt aus Köln, wo er 1992 geboren wurde und neben Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre auch Theologie studiert hat. Nebenbei ist er auch noch Autor. Nach Abschluss seiner Studien möchte Georg Dietlein einmal Priester werden, das einmal in Kürze zu Ihrer Person, Herr Dietlein. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Schönen guten Tag.
Hallo. Heute wollen wir mit einer zwölfteiligen Sendung oder zwölfteiligen Reihe beginnen über ein Manuskript von Ihnen, Herr Dietlein. Das soll einmal ein Buch werden. Es trägt den Titel »Die Schule der Liebe«. Geistliche Impulse für den Alltag. Das Manuskript gliedert sich in 12 Kapitel, wovon das erste mit Gott ist die Liebe überschrieben ist. Und das ist heute das Thema unserer Sendung. Herr Dietlein, was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Beziehungsweise was ist das denn für ein Buch? Können Sie unseren Hörern mal kurz eine Einleitung geben?
Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mal was zu schreiben. Und wir jungen Menschen tendieren immer dazu, Gedanken auch zu verschriftlichen oder auch mitteilen zu wollen. Und mein erstes Buch hatte so das Thema Freude, das zweite das Thema Kreuz. Und habe ich so erkannt, okay, also das sind eigentlich schöne Themen, Christentum, klar. Evangelium heißt ja eigentlich eine gute Botschaft, eine Freude für die Menschen. Dann das Kreuz, okay, es gehört dazu, das ist ganz zentral, ein Evangelium ohne Kreuz ist kein Evangelium, sondern ein Christentum Leid. Aber das zentrale Wort des Christentums ist das noch nicht eigentlich, sondern wenn wir ehrlich sind, ist das zentrale Wort des Christentums eigentlich dieses Gebot, das uns Jesus im Abendmahlsaal schenkt, nämlich von der Liebe. Und das Dumme bei diesem Wort Liebe ist so, dass es ein viel genutztes Wort ist, das auch abgegriffen ist. Ja? Also jeder nutzt dieses Wort Liebe irgendwie für seinen eigenen Kontext. Da gibt es dann sogar so krasse Dinge wie Liebe machen und eigentlich merkt, da fehlt eigentlich das ganz Tiefe dabei. Aber auch Liebeshingabe als Beispiel. Also da ist ein riesen Spalt zwischen bei dieser Benutzung des Wortes Liebe. Ich glaube eben, dass dieses Wort eigentlich jeden angeht. Und wenn Christen dieses Wort Liebe richtig verstehen oder auch dann leben, haben sie eigentlich das Christentum verstanden. Das heißt nicht, dass irgendwie Christentum irgendwie nur Moral ist oder so ein bisschen buddhistisch Liebe einfach, dann ist alles gut, sondern man kann eigentlich jedes Wort des Christentums in dieses Wort umwandeln. Nehmen wir an das Wort Glaube oder das Wort Gott. Wenn wir daran glauben, dass Gott die Liebe ist, kann ich eigentlich jedes Wort im Neuen und Alten Testament, wo Gott steht, eigentlich ersetzen durch Liebe. Denn wir Christen werden ja geboren aus der Liebe Gottes. Also ich glaube, dieses Thema kann man eigentlich jetzt fast jeden Tag behandeln, weil es ein immerwährender Appell auch ist. Und andererseits noch ist dieses Wort Liebe auch der Weg, wie viele Christen zum Glauben kommen. Also wenn man so die Erfahrung macht, ich hatte gerade die Erfahrung an Pfingstsamstag, dass ein Freund dann gefirmt wurde und klar, wir mussten noch mal kurz beichten davor, also es war sehr schön, da hatten wir also dann einen Freitag genossen zusammen und sind zusammen beichten gegangen und das Spannende war eigentlich bei jeder Beichterfahrung, dass für ihn das so eine richtig bewegende Erfahrung war, dass Gott und die Kirche eben ihm so nahe kommt und ihm erstens Sünden vergibt und ihm sogar vergeben kann. Sogar eben für die Dinge, ja, die er vielleicht sich gar nicht verzeihen möchte oder verzeihen kann. Also Menschen werden doch dadurch berührt durch Gottes Liebe und die kommen eigentlich Menschen zum Glauben, eigentlich immer durch Erfahrung, durch berührt werden, durch angesprochen sein und jetzt weniger, also sind ganz wenige, die irgendwie durch rationale Erkenntnis zum Glauben kommen, von wegen, okay, das ist ja alles logisch, dann glaube ich mal einfach, sondern Glauben meint ja eine Liebesbeziehung zu haben. Glauben, lateinisch, meint credere, das heißt sein Herz schenken. Und das ist schon eine sehr tiefgehende Sache eigentlich. Und Menschen kommen eigentlich zum Glauben, indem sie die Erfahrung machen, dass Gott sie liebt, und zwar als Sünder. Und darum können sogar gerade die größten Sünder, in Anführungszeichen, ganz tief zum Glauben kommen, weil sie eben die Erfahrung machen, okay, Gott liebt mich als Sünder und das ist wirklich eine befreiende Erkenntnis. Und ich glaube, dieses Thema Liebe, das können wir noch über viele Stunden hinziehen, das ist eigentlich ein ganz schönes Thema und wenn wir da uns ein bisschen nähern können, haben wir, glaube ich, viel gewonnen.
Und jetzt der Titel Schule der Liebe. Müssen wir dann das Lieben Ihrer Meinung nach erst lernen oder wieder neu lernen, weil Sie haben ja auch gesagt, das ist eigentlich so ein abgegriffenes Wort und es steckt so viel drin. Muss man das erstmal lernen, das Lieben?
Das Lustige ist ja, wir werden niemals lieben lernen. Also das ist die tolle Erkenntnis der Heiligen und dass gerade die Heiligen eigentlich so gemerkt haben, dass sie immer wieder scheitern. Das war bei den Heiligen immer diese Mischung aus Sehnsucht und Schmerz. Wenn wir in unser eigenes Leben reinschauen, merken wir, dass wir eigentlich gar nicht richtig lieben können wie Gott. Also nehmen wir an, können wir im radikalen Fall wirklich Menschen verzeihen. Ich habe noch eben mit einem jungen Mann gesprochen, der ist Ministrant, und es ist ganz normal unter Ministranten, dass es da viel Zwist gibt. Ja? Da will immer der eine das machen, der andere das machen. Und das Schöne ist immer, dass in der Sakristei die Stimmung richtig am Boden ist. Ja? Man könnte fast denken, wo sind wir eigentlich hier gelandet? Und das ist so eine ganz normale menschliche Haltung, dass Menschen sich verletzen und dass der Verletzte dann zurückschlägt. Jesus hatte eine Haltung, die wir als Menschen eigentlich nicht haben. Der konnte nämlich das Böse, also die Bosheiten der Menschen, mit Liebe vergelten. Das können wir eigentlich ganz selten. Wir kommen an so eine Schmerzgrenze oft im Leben, wo Menschen uns verletzen, wo Menschen uns vielleicht beleidigen oder einfach uns blöde kommen, ja. Oder auch in der Ehe vielleicht sogar richtig krass, wo wir wirklich dann angegriffen sind nach einer langen Zeit des Leidens und auch irgendwie dann auch nicht mehr verzeihen können. Die Eigenschaft Jesu, die wir eigentlich vielleicht erlernen sollten langsam, ist die, dass er eben Bosheit, Unliebe mit Liebe vergelten kann. Das Dumme dabei ist, dass das Kreuz, wenn der Gute den Bösen liebt, wird der Böse nicht automatisch gut. Das kann man am Kreuz sehen. Also wenn der Gute, nämlich Jesus, den Bösen liebt, also die Menschen, die ihm das Böse wollen eigentlich, dann wird der Böse nicht automatisch zum Guten, sondern kriegt der Gute noch eines ins Gesicht. Ja? Und das ist dann die Erfahrung des Kreuzes auch von Jesus, wo man eben merkt, okay, also Lieben im Alltag ist gar nicht so einfach. Weil das Dumme ist bei dieser ganzen Botschaft, dass die Liebe zumindest provisorisch bis zum Kreuz führt. Doch dann machen Christen noch eine wichtige Erkenntnis, dass gerade eben Gott diesen Gekreuzigten, die gekreuzigte Liebe, die eben das Böse auf sich nimmt, dass Gott eben den auferstehen lässt, auferweckt. Und das ist für uns Christen ganz zentral, dass die Liebe eben, also diese Liebe, die ans Kreuz geht, eben nicht im Grab endet, sondern eben im ewigen Leben endet. Ich glaube, das ist ganz zentral, denn sonst wäre eigentlich so ein Christentum und so eine bedingungslose Liebe aus der Bergpredigt, wenn nicht einer schlägt halt noch die andere Wange hin. Das wäre eigentlich nach der weltlichen Sicht eigentlich eine ziemlich dumme Sache. Denn der Mensch, der liebt, der verliert am Ende. Der wird immer am Ende zum Lamm, das geschlachtet wird, in Anführungszeichen. Und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Botschaft. Das Schöne ist für uns Christen, dass es gar nicht die Realität ist. Denn wenn ich so liebe, wie Jesus liebt, das heißt, wenn der Gute den Bösen liebt, gewinnt am Ende das Gute. Man kann nämlich eigentlich das Böse nicht bekämpfen durch Böses. Also ich meine, das kann man natürlich schon versuchen, da gibt es dann kriegerische Auseinandersetzungen. Aber wenn ich das Böse besiegen möchte, das heißt den Hass, die Unliebe, die Missgunst und so weiter, habe ich eigentlich nur zwei Wege. Entweder ich beantworte das mit Gegenhass oder mit Liebe. Und am Ende ist es so im Leben, eigentlich ist es auch meine Erkenntnis und meine Erfahrung, dass Menschen, die eben diese Bosheit mit Liebe beantworten, am Ende gewinnen. Vielleicht eine kleine Geschichte, die ist ganz schön von einem Freund bekommen, von zwei Nachbarn. Also Nachbarn sind ja immer so eine tolle Sache, das kann ganz toll sein, ganz schlimm sein. Und stellen wir uns mal vor, diese Nachbarn, Familie Müller, Familie Meier, typische Namen, und ja, die haben so ihre Konflikte. Das ist dann ganz normal, dass es sich auch hochschaukelt, und da eines Tages ist die Familie Meier richtig sauer auf Familie Müller. Und da haben die so ein neues Ritual erfunden. Familie Meier schüttet jeden Tag, jeden Morgen den eigenen Müll vor die Haustür von Familie Meier. Also die sind natürlich verwechselt gerade, aber also die einen bekriegen die anderen. Und ja, also wir können uns ja vorstellen, wie die anderen, die Geschädigten, die immer jeden Morgen den Müll dort finden, wie die reagieren. Die sind nämlich richtig sauer. Und die Frau, diese Mutter der Familie, geht jeden Tag an einem Haus vorbei, von denen, die also den Müll auskippen, und schenkt ihnen einen bösen Blick. Eines Tages kommt der Ehemann auf eine schöne Idee und sagt, ich mach's mal einfach anders. Der geht jetzt vorbei in einem Haus von denen, die immer den Müll ausleeren, und spricht dann die Familienmutter an und sagt zu ihr, guten Morgen, liebe Prinzessin. Eigentlich schön, ne? Guten Morgen, liebe Prinzessin. Sie können sich vorstellen, die Reaktion ist eigentlich gar nichts, kein Blick, einfach nur, okay, toll. Und das macht er so viele Jahre lang. Immer diesen schönen Satz, guten Morgen, liebe Prinzessin, bekommt nichts zurück. Weder ein nettes, ja, vielen Dank, sondern einfach nur, ja, keinen Blick. Aber eines Tages öffnet diese Mutter im Haus, von denen die Müll mal ausliefern, ihr Herz. Und ja, sie spricht den Mann an. Warum nennen Sie mich jeden Morgen guten Morgen, liebe Prinzessin? Sie wissen doch, also ich meine, ich leere bei Ihnen jeden Tag den Müll aus. Da können Sie doch nicht so, das ist doch komisch, warum sagen Sie das? Und dieser Mann sagt dann voller Liebe, blickt diese Frau an und sagt, schauen Sie mal, ich glaube wirklich ganz tief in Ihrem Herzen, das meine ich ernst, sind Sie eine liebe Prinzessin. Und von diesem Tag an verändert sich eigentlich alles, denn diese Frau wird jeden Tag jetzt nicht mehr den Müll auskippen vor der Tür der anderen Familie, sondern dort den Boden reinigen, dort fegen. Eigentlich wundervoll. Da werden also Menschen berührt von der Liebe Gottes oder in dem Fall vielleicht von der Liebe eines Menschen. Und vielleicht kennen wir das auch so im Leben, da sind wir ein Menschen, der uns eigentlich hasst oder der uns was Böses will. Wenn wir den zurücklieben, kann das nach einer gewissen Zeit alles verändern. Denn dann schließen Menschen ihr Herz auf. Dann verändern sich Menschen. Da kann man noch fast den verkrümmtesten Igel, das kleine Stachelschwein des Menschen, sind wir alle doch irgendwie, sind so kleine Igel oder Stachelschweine, die sich gerne in sich selbst zusammenkrümmen, so kann man jetzt diesen verkrümmtesten Menschen nochmal aufrütteln. Und das ist ja auch die Idee Gottes, dass er eben uns Menschen berühren möchte. Der greift ja nicht in unser Leben ein, in der Regel durch Blitze oder Donner, das kommt zumindest selten vor, sondern ganz anders, durch Liebe. Immer durch Boten, durch den Heiligen Geist, oder durch kleine Zeichen, wo wir vielleicht dann doch deuten können, okay, also da wirkt Gott in unserem Leben. Hm. Das heißt, also großes Thema, ne?
Also das ist ja jetzt dann eine tolle Geschichte oder ein tolles Beispiel dafür, dass jetzt Liebe Berge versetzen kann. Das sagt man ja auch so, diesen Spruch gibt es ja. Nur jetzt will ich mal darauf hinaus, was bedeutet das denn dann in der Praxis? Weil wenn wir das so, also das klingt alles sehr einfach und mit dem Kopf, also hat man ja immer dann sozusagen, man weiß es als Christ, man muss lieben, man muss versuchen zu vergeben, man muss dann vielleicht, wenn jemand einem irgendwie dumm kommt, doch irgendwie wieder hingehen und vielleicht den ersten Schritt machen. Das weiß man ja alles so vom Verstand her und auch das Thema Verzeihung. Nur irgendwie, wenn man dann so auf die Sache blickt, ist doch der Anspruch, den Gott da an einen hat, doch sehr groß, aber wie kann man dem irgendwie gerecht werden? Also wie kann man das wirklich dann in der Praxis schaffen? Hätten Sie da einen Praxistipp dafür, wie man besser lieben kann oder auch Menschen, die einem eben gerade nicht sympathisch sind?
So. Ja, das ist halt der Weg der Heiligkeit, ne?
Also auch mit dem Herzen meine ich, also
klar,
das
natürlich.
Nicht nur mit dem Kopf, mit dem Verstand, ja.
Ja, wir können ja nur lieben, weil wir von Gottes Liebe angerührt sind. Das ist ja eigentlich eine schöne Erkenntnis und auch eine befreiende Erkenntnis. Also zum Glück müssen wir keine Helden sein, zum Glück müssen wir gar nicht jetzt so, das wäre ja schrecklich, wenn wir so überdenken, also es gibt so ein göttliches Gebot, ihr müsst lieben, oder wir müssen ja auch irgendwie dann tun, um irgendwie in den Himmel zu kommen. Das ist ja Christentum gerade nicht. Das wäre nämlich gerade das Falsche, der falsche Blick. Das war so der Blick vielleicht der ersten religiösen Menschen, so vielleicht der Neandertaler. Die dachten sich so vielleicht, okay, also es gibt Gott, die haben so erfahren, da gibt es einen Blitz vielleicht und dann, oh, eine höhere Macht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, um diesen Gott zu befriedigen, ihm immer Opfer da bringen. Das ist dann vielleicht unser Wildschwein oder unsere Liebe. So ist es ja gerade nicht. Denn bei uns Christen ist es so, dass Gott den ersten Schritt macht. Dass wir also gar nicht irgendwie jetzt unsere Opfer da bringen müssen, sondern dass Gott uns schon geliebt hat. Und das Tolle ist ja sogar, dass diese Liebe unbedingt ist. Das heißt, dass uns Gott eigentlich annehmen möchte, obwohl wir Sünder sind. So, das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, dass wir eben zuerst geliebt sind. Und wenn man sich davon berühren lässt, von dieser Liebe, wie kann man das machen? Sich davon berühren lassen, natürlich, indem wir uns Gott öffnen, indem wir vielleicht mal so seine Einladung zur Heiligen Messe annehmen oder beten oder in der Heiligen Schrift lesen. Das ist ja dieser durchzogen von Liebeserfahrung Gottes, das ist ein ganzes Liebestagebuch eigentlich. Wenn man das macht und sich dafür öffnet, hat man schon eigentlich das Große losgezogen und kann auch jeden Tag besser lieben lernen. Und ich meine, also, es war jetzt auch gleich, ist mir ein bisschen gefährlich, wenn jetzt so Christentum so moralistisch wird, von wegen, oh Gott, wir müssen jetzt so große Kämpfer sein. Ja, ich gehe da eigentlich ganz entspannt rein. Ich glaube, man kann jeden Tag so kleine Chancen merken, wo man lieben kann. Und ich glaube, ganz zentral ist es eigentlich erstmal, die ganzen schlechten Neigungen loszuwerden, die wir in unserem Herzen so tragen. Das habe ich auch gelegentlich oder ganz oft eigentlich, dass ich irgendwie so in meinem Herzen so Dinge habe, die mich eigentlich dann belasten. Also nicht, also vielleicht ist es manchmal sogar Neid oder Hass. Also jetzt böse gesagt, das kommt mal vor. Und dann ist man irgendwie dann so missgünstig auf Menschen blickt, denkt sich so, musste das jetzt sein? Und dann merkt man so, wie sich die Stirn etwas runzelt. Und dann kann man vielleicht schon mal gegen ankämpfen. Ich glaube nämlich, dass eigentlich diese ganzen schlechten Neigungen, die wir Menschen gerne haben, also Hass, Neid, Rache sogar vielleicht, einfach Missgunst und all diese Dinge, die schaden uns am Ende selbst. Das ist eigentlich eine schöne und lustige Erkenntnis. Man kann ja versuchen, durch die Welt zu kommen mit diesen schlechten Neigungen, aber am Ende wird man gar nicht glücklich. Wenn ich aber hingegen sage, okay, also die Erkenntnis habe, dass mich all diese Dinge eigentlich nachher selbst verletzen, habe ich schon mal einen Schritt geschafft. Das war auch die Erfahrung der Menschen eigentlich so unter Christen, auch in den KZs. Die haben irgendwie gemerkt, okay, also jetzt werde ich hier irgendwie drangsaliert, gefoltert, gegeißelt und so. Ich kann das beantworten mit Gegenhass und sagen, also wie schrecklich diese Menschen hier oder diese, naja. Und das ist ein Weg. Ich kann aber das auch beantworten mit Gegenliebe. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, würden wir den Leuten verzeihen können, irgendwie mit liebenden Augen anblicken, ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir das versuchen, uns darauf einlassen, mal gucken, ich glaube, da wird sich in unserem Herzen sehr viel verändern. Und es ist auch unsere Erfahrung eigentlich, dass wenn wir Menschen zurücklieben, die uns hassen, dass es eigentlich unser ganzes Leben verändern kann. Also, wie gesagt, um Menschen zu lieben oder um dieses Thema Liebe zu verwirklichen, müssen wir gar keine außergewöhnlichen Dinge tun. Da müssen wir jetzt nicht Mutter Teresa, kann man natürlich auch machen werden, aber eigentlich vollzieht sich ja diese Liebe in den kleinen Dingen des Alltags. Also nicht zwingend in den außergewöhnlichen Dingen, das ist dann oft auch sehr viel Arroganz leider und sehr viel Egoismus von wegen das große Opfer bringen. Das brauchen wir gar nicht, sondern das größte Opfer und das größte Liebesopfer ist eigentlich in den kleinen Dingen des Alltags unsere Pflichten zu erfüllen. Das ist eigentlich ganz nett, ne? Also wenn wir überlegen, ja, in unserem Studium, in unserem Beruf, in unserer Familie, ganz zentral die Familie, in unserer Ehe, in unserer Umwelt, in unserer Kirchengemeinde, in unserem Kaninchenzüchterverein und so weiter, also in der Nachbarschaft auch natürlich. Wenn ich da eben die kleinen Dinge, nehmen wir an, also den Rasen mähen oder ein Buch binden oder etwas lochern oder ein Essen zubereiten, wenn ich darin eigentlich Liebe lege, also wirklich die Dinge annehme, die kleinen Dinge des Alltags, habe ich schon sehr viel erreicht. Und eigentlich ist es auch unsere Mission. Also nicht die großen Dinge, sondern die kleinen Dinge mit außergewöhnlicher Liebe tun.
Und also, wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, das Entscheidende, also man öffnet sich erstmal oder man hat die Bereitschaft, jetzt dann eben die Nächstenliebe zu leben und dann kann Gott wirken. Und letztendlich muss Gott aber helfen. Also alleine schaffen wir das nicht.
Genau. Ja. Genau, also Kampf und das ist ja das Dumme im Leben. Das ist immer ein Kampf, auch für mich. Übrigens, ich glaube, für jeden Mensch gibt es 1000 Kämpfe, also gibt den Kampf, ob ich das schaffe, jetzt irgendwie meine Ehefrau zu lieben oder ob ich dann doch diesen Nachbarn liebe. Also meine ganz ehrlich, es gibt ja wirklich schwierige Menschen und Menschen auch, die vielleicht uns auf den Geist gehen. Und da gibt es so ein schönes Werk der Barmherzigkeit, das heißt dann, die Lästigen ertragen. Und ich habe das auch in meinem Leben, dass ich so denke, das sind dann vielleicht diese, das sind vielleicht die Lästigen. Das Schöne ist ja, dass es die Lästigen super dabei helfen, heilig zu werden. Also das ist, man kann eigentlich immer dafür danken, Gott, dass wir auch den Lästigen in Anführungszeichen danken, die Menschen, die uns nerven. Das sind nämlich Riesengeschenke. Das sind nämlich eigentlich die Menschen, die uns gerade helfen, dass wir wirklich heilig werden. Weil die uns eben zeigen, okay, erstens Demut und zweitens Liebe. Und das Schöne ist ja, wie einfach fällt es uns, unsere Eltern zu lieben oder die Menschen zu lieben, die wir wirklich lieben. Das ist ja ganz einfach. Also ich kann meine Eltern ganz gut lieben. Das ist irgendwie ein ganz gutes Verhältnis. Das Lustige ist nur, die Liebe wird erst dann wirklich richtig radikal und richtig, also man könnte sagen, krass, wenn sie eine Liebe ist zu den Menschen, die wir nicht lieben, zu den Feinden etwa. Das erfordert ja viel größere Überwindung eigentlich. Das erfordert wirklich also ein kleines Opfer, eine kleine Hingabe. Und wenn man das so schafft langsam vielleicht, so seinen Nachbarn zu lieben, den man eigentlich nicht so gern mag, hat man schon sehr viel erreicht. Das könnte so ein Kampf sein im Leben. Es können aber auch andere Kämpfe sein. Vielleicht ist es sogar so, dass man in einer Ehe lebt, wo man eigentlich dann merkt, das ist irgendwie auseinandergegangen. Und dann dabei zu bleiben, das ist also vielleicht für einige noch schwieriger, aber das zeigt schon wirklich, also da dieses Thema Liebe, radikale Hingabe, die am Ende auch Jesus von uns einfordert, das ist natürlich ein Prozess. Ich meine, wie soll ich einem Menschen, der gerade Christ geworden ist, davon oder der noch nicht Christ ist, davon erzählen, wie radikal eigentlich die Lebenshingabe Jesu ist? Das wird vielleicht einige abschrecken. Das heißt, es ist auch vielleicht ein Prozess und ein Weg, also ich kann, glaube ich, nicht direkt jedem mit dem Kreuz kommen, sondern auch ehrlich sagen. Aber gut, das ist ein Prozess des Wachsens. Und wenn wir dann die Heilige Schrift schauen, die ganzen schönen Entscheidungen, wo sich dann Jünger entscheiden müssen, an der Wegscheide stehen, Johannes 6 als Beispiel, ihr wollt auch ihr gehen, oder eben die Anrede dann an diesen wundervollen Jünger, der schon alle Gebote erfüllt und sagt Jesus mit liebevollen Augen, schau mal hier, ich habe noch eine Idee für dich, du könntest nämlich noch besser werden. Du könntest jetzt Folgendes versuchen, einfach all dein Vermögen, deine Beziehungen, deine Familie zurücklassen und mir nachfolgen. Und das ist für den eine richtig große Zumutung. Das schafft er nachher auch nicht, dieser Jünger. Vielleicht hat er es nachher geschafft. Eines Tages wurde Apostel, kann er sein. Aber gut, das überfordert auch einige Menschen, diese Liebe. Und das ist ja auch ein Prozess in der Kirche, in der Pastoral, dass wir auch immer wieder scheitern. Und das gehört dazu. Und dann aufgefangen werden und dann vielleicht auch die Barmherzigkeit Gottes in der Beichte erfahren, als Beispiel, das ist immer eine ganz befreiende Sache und eigentlich ein Riesengeschenk. Ich glaube wirklich, dass die Kirche da ihre Zukunft hat, die Barmherzigkeit Gottes in der Beichte. Aber gut, das ist ein Prozess. Der Glaube ist immer ein Weg mit Höhen und Tiefen und mal fällt es uns einfacher zu lieben, mal stehen wir mit dem linken Fuß auf und denken uns auch, also ist ja alles egal. Aber gut, das ist ein Prozess, ein Weg und gut, dass wir die Kirche haben, wo wir Menschen haben und auch Mitbeter und Mitbegleiter haben, die uns helfen möchten, da immer wieder zu wachsen.
Also wichtig ist es, erstmal nicht aufzugeben, sondern immer wieder dran zu bleiben, so an der Liebe.
Genau, das denke ich, ja.
Kommen wir nochmal zurück zur Theorie. Wir haben ja den Titel der Sendung, also die Sendung ist ja überschrieben mit Gott ist die Liebe. Das ist eben auch das erste Kapitel, so nennen Sie das in Ihrem Manuskript. Wenn man jetzt mal ganz trocken diesen Ausspruch, Gott ist die Liebe, das sagt man so einfach dahin, ist ja auch nichts irgendwie, also kann man auch gut verstehen, aber andererseits, wenn man es jetzt erklären müsste, wie würden Sie das definieren oder was sagt die Kirche dazu, wie definiert die Kirche das, den Ausdruck, Gott ist die Liebe, was bedeutet das, ganz einfach formuliert?
Ja, das ist ja eigentlich eine Gratwende. Und zwar eine Gratwende für das Heidentum und für andere Religionen, wo man dann immer so denkt von der Religion her, okay, es gibt irgendwie Gott, das ist ein Herrscher, das ist unser Schöpfer und der ist irgendwie mächtig und der ist einfach toll. Ne? Das ist so unser manchmal so ein Bild von Religion, es gibt so eine Transzendenz. Und da gibt es diese Aussage des Christentums, die ist übrigens einzigartig. Es gibt im Islam auch so die Idee, dass Gott Barmherzigkeit ist, aber halt nicht so radikal wie im Christentum. Weil wir haben ja noch eine besondere Facette, die eigentlich ganz zentral ist für uns. Nämlich Gott ist nicht nur einfach ein Schöpfer und ein Wesen und eine Person, sondern es ist sogar eine Person, die erstens in sich selbst schon mal dreifaltig ist, das heißt irgendwie in sich selbst Gemeinschaft ist und vor allem die freiwillig die Gemeinschaft mit uns sucht. Die also wirklich sich aufmacht zu uns, in Jesus Christus Mensch wird, für uns stirbt und aufersteht. Das heißt, dieser Gott ist nicht nur einfach irgendwie in der Transzendenz, irgendwie unzeitlich, ungeschichtlich, sondern er will sich mitteilen. Der will wirklich Geschichte werden, der will Mensch werden, der will inkarnieren, der will Fleisch werden. Das ist schon krass. Und was meint jetzt Liebe? Es gibt verschiedene Formen von Liebe, da kann man Bücher drüber schreiben, ist ganz toll. Ist am Ende nicht so relevant für die Praxis, glaube ich, aber trotzdem noch mal kurz. Es gibt natürlich die Freundschaftsliebe. Es gibt die hingebungsvolle Liebe in der Ehe, die erotische Liebe letztendlich auch. Und eben die Nächstenliebe, die eben dann, ja, die Liebe ist, die nicht wählt, sondern die einfach sich übersteigt, die einfach nicht wählerisch ist, dem was sagt, ich schenke mich dir ganz hin, ohne zu wählen. Was meint eigentlich Liebe? Gut, man könnte vielleicht sagen, also Liebe meint so die bedingungslose Annahme, erstmal Annahme einer Person als Person um ihrer selbst willen. Ich kann ja eine Person in Anführungszeichen lieben, jetzt kommt wieder so ein schöner Satz, der eigentlich total dämlich ist, aber der noch eine Sache klar macht. Ich kann ja einem Mädchen sagen, ich liebe dich, weil du so schöne Augen hast. Da ist immer eine Sache klar, ich liebe gar nicht die Person, sondern deren Augen. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ne? Oder vielleicht sind es auch noch andere Eigenschaften, aber eigentlich liebe ich gar nicht so die Person als solche, sondern irgendwelche Facetten oder Eigenschaften, ja. Das wäre eigentlich keine Liebe, sondern das wäre eigentlich so ein bisschen auch, gut, also ich will es auch nicht den Leuten zu nahe treten, aber es ist ein bisschen auch Egoismus drin. Das ist aber bei uns immer so, dass wir immer so ein bisschen da ganz nah dran sind, so zwischen Liebe und Egoismus. Und das ist gerade bei jungen Menschen übrigens ganz schön zu sehen, dass es oft nah beieinander liegt. Okay, noch als Rutsch zu Gott. Wenn ich aber sage, Gott ist die Liebe, dann meint das eigentlich Folgendes. Dass es eine Person ist, ein Wesen ist, das eben sich ganz übersteigt und offensichtlich Dinge annehmen kann, die Menschen am Ende ja annehmen kann, und zwar um seiner selbst willen. Nicht irgendwie, weil Gott will, dass wir uns irgendwie dann ihm zuwenden und ihn anbeten, das wäre ja schrecklich, von wegen Gott will, dass wir ihn verehren, so ein bisschen so ein Gotteskult. Nein, also das Krasse ist ja, dass Gott uns einfach liebt, obwohl wir ihn hassen. Das ist eigentlich schön. Also er liebte uns noch, als wir Sünder waren, sagt der Apostel Paulus. Und das ist dann die tiefe Liebe Gottes, die einfach einen Menschen annimmt, seine Geschöpfe annimmt, die ja eigentlich weniger wert sind als er, in Anführungszeichen, die er aber erhöht und die er annimmt als Sünder, obwohl sie sich von ihm abwenden. Also das ist schon eine tolle Sache. Also das ist wirklich verrückt, ne? Dass eben Gott uns lieben kann, obwohl wir eigentlich uns immer wieder gegen ihn auflehnen. Das ist ja auch dann eben klar bei der Menschen Gottes in Jesus Christus, das ist eigentlich verrückt. Das dachten die Heiden immer. Ja? Also wie kann Gott, die kennen wir, sagten die Heiden, das ist das höchste aller Gefühle, das ist das Gute, das Schöne, das Wahre. Dieses Gute, Schöne, Wahre kann niemals Mensch werden, oh Gott, ja, denn Gott ist doch unzeitlich, der ist doch nicht Mensch, der ist doch nicht Fleisch, der ist doch nicht verderblich wie wir in unserer menschlichen Natur, sondern der ist doch über uns allen. Und dann kommt diese Erkenntnis, das sagen die Christen, nö. Dieser Gott, den wir alle kennen, den wir irgendwie anbeten als das Gute, Schöne, Wahre, der wird Mensch. Das ist für die Heiden ein Ärgernis, für die Philosophen ein Ärgernis gewesen. Das passt nämlich gar nicht zusammen, dass diese Idee von Gott irgendwie Fleisch wird, ja. Denn Fleisch ist so der Gegensatz zu Gott, ja. Fleisch ist verderblich, ist die Welt, das ist was Bedingtes, ja, was Irdisches. Und das ist da das Krasse bei Gott, dass eben diese Liebe sich eben offenbart in dieser Demut in Jesus Christus. Ja, man könnte eigentlich darüber noch stundenlang diskutieren, denn dieser Satz von Johannes aus dem Johannesbrief, Gott ist die Liebe, die kann man natürlich entfalten, auch in verschiedenen Facetten. Denn Liebe meint ja mehr als nur irgendwie so ein Wort, das teilt sich mit, das ist dann die Menschwürdung, das kann man schon in Israel sehen, im Volk Israel, die eben diese Erfahrung machen, dass Gott eben nicht nur einfach er selbst ist, irgendwie so ein Wesen, sondern immer wieder mitteilende Liebe ist. Also man könnte eigentlich sagen, Gott ist eine Art Kommunikationsgeschehen. Das ist nicht irgendwie eine Instanz, die irgendwie über allem thront und die man über die Scholastik, über Philosophie erkennen kann, von wegen, oh, das ist so das Höchste aller Gefühle, sondern nein, dieser Gott ist immer ein Kommunikationsgeschehen. Der will niemals allein sein, in Anführungszeichen, der will niemals nur einfach da sein, der will immer in Beziehung sein. Und das ist ja ohnehin von seinem Wesen her, denn wenn wir sagen, Gott ist dreifaltig, meint das ja, dass Gott schon in sich selbst Beziehung ist. Eigentlich sehr schön. Also das Bild von einem Gott, der nicht nur einfach irgendwie auf seinem Herrscherthron sitzt, sondern in sich selbst schon Liebe ist. Nämlich Liebe des Vaters, der den Sohn zeugt, und der Sohn, der gezeugt ist, und deren Band, die, man könnte jetzt sagen, die Person gewordene Liebe, der Heilige Geist. Also eigentlich ziemlich schön, dass diese Liebesidee, Gott ist die Liebe, sich schon in seinem Wesen darstellt, dass eben Gott Beziehung ist. Man könnte sagen, pulsierende Liebe, Gemeinschaft. Ein wundervolles Bild, finden wir nur im Christentum, keine andere Religion, und darum auch wieder für mich immer ansprechend, einzigartig.
Und dass Gott Beziehung ist, das zeigt sich ja auch in den drei Liebesgeboten. Es gibt ja einfach drei Gebote, von denen die Bibel spricht, eben Liebe, die Liebe zu Gott, dann die Liebe zum Nächsten haben wir und auch die Liebe zu sich selbst. So, und Sie haben ja auch in Ihrem Buch oder beziehungsweise in dem Buch, was entstehen soll, in Ihrem Manuskript, haben Sie ja auch beschrieben, dass die Voraussetzung jetzt der Liebe zum Nächsten erstmal die Liebe zu Gott ist, also dass man darin wächst, dann fällt einem auch die Nächstenliebe leichter und dann sicherlich auch die Liebe zu sich selbst, die man ja auch immer mal ganz leicht vergisst oder vergessen kann. Aber warum ist das denn so? Warum brauche ich jetzt erstmal Gott? Eben weil er Beziehung ist, weil er mich jetzt schon ohne Wenn und Aber liebt?
Das Schöne ist ja, haben wir schon eben so ein bisschen gehört, wir können eigentlich gar nicht richtig lieben. Wir können zumindest nicht so lieben wie Jesus Christus. Wir können nicht bedingungslos lieben. Wir können vor allem nicht bedingungslos verzeihen. Wir kommen immer an den Punkt irgendwie in unserem Leben, vielleicht auch in Beziehungen, wo wir eben nicht mehr verzeihen können. Ich habe mal vor einer Woche so ein krasses, vielleicht blödes Beispiel gerissen, aber was könnte vielleicht für eine Beziehung, eine Ehe, so der Punkt sein, wo man nicht mehr verzeihen kann? Ich glaube, für die meisten ist es dann spätestens der, also ganz ehrlich, das ist schon jetzt ein krasses Beispiel, aber ich glaube, wir können nicht mehr verzeihen als Ehepartner oder als Ehefrau vielleicht vor allem, stellen Sie sich vor, wenn der Ehemann die eigenen Kinder vergewaltigt, ja, das ist also für uns, da können wir nicht mal verzeihen. Also das ist, ich glaube, das ist auch jetzt, das ist ein Kost, sich vorstellt, das ist schrecklich, ne? Das ist ein Punkt, wo wir sagen würden, da kann man nicht mehr lieben. Aber noch heruntergebrochen, ich meine, es gibt auch kleinere Dinge, ja. Also ganz ehrlich, wenn dann der Mann immer wieder den Müll nicht unterbringt oder einfach der Frau Dinge auf den Geist gehen, dann gibt es so eines Tages den Ausdruck, ich kann nicht mehr, ja. Und spätestens an diesem Punkt, ich kann nicht mehr, ist eigentlich klar, ich kann wirklich nicht mehr. Und wir können nicht mehr als Menschen verzeihen. Und das ist ja bei Gott genauso. Ich erlebe Menschen, die können auch nicht mehr mit Gott, die haben einfach keine Hoffnung mehr. Die merken einfach irgendwie, ja, wir glauben zwar offiziell, dass Gott der Herr der Geschichte ist, aber wo greift da Gott ein? Da merke ich irgendwie über Menschen nicht, also wir haben wirklich Schicksal erlitten, Flüchtlinge oder Menschen mit schweren Krankheiten. Gut, einige nehmen das hin, andere nicht, das ist gar nicht so einfach. Oder den Nächsten zu lieben, da gibt es dann auch den Punkt, ich kann nicht mehr. Ja? Und auch Mutter Teresa würde das so sagen, sie konnte auch nicht mehr, denn sie war, sagte sie immer selbst, die dunkle Heilige, die Heilige der Dunkelheit. Das heißt, ihr Leben war tief geprägt von Dunkelheit, von Schmerz, von Sehnsucht. Sie wollte den Menschen helfen, aber immer wieder die Erkenntnis, es gelingt nicht. Zumindest gelingt es nicht in der Mehrheit. Ich kann nicht so vielen Menschen helfen. Ich habe auch meine Grenzen. Ja, und das ist wirklich das Lustige. Wir können gar nicht diese ganzen Liebesgebote erfüllen, ohne selbst berührt zu sein von der Liebe Gottes. Also in der Ehe als Beispiel könnte man als Ehepartner, jetzt ohne vielleicht christliche Ehe erstmal, kann man, glaube ich, ganz schwer verzeihen, ohne eben Gott im Bund zu haben. Also diese Hemmschwelle, die ich eben schon ansprach, von wegen ich kann nicht mehr, die ist eigentlich bei einer normalen Ehe ohne jetzt Christentum und ohne Sakramentalität, glaube ich, relativ tief, relativ niedrig. Also gerade heute, wenn man so die Ehescheidungsraten sieht, ist die wirklich ganz tief. Also wir verzeihen relativ selten, wir haben eine ganz enge Schmerzgrenze. Dann gehen wir lieber den Weg und sagen, nö, komm, dann trennen wir uns doch einfach. Und ich glaube, wenn uns der Glaube dabei begleitet und uns hilft, kann diese Schmerzgrenze so ein bisschen steigen. Denn dann lernen wir von Jesus diese Eigenschaft, die er hatte, nämlich das Böse mit dem Guten zu vergelten. Das meint jetzt natürlich nicht, dass man irgendwie einfach alles hinnimmt. Das wäre schrecklich. Also man muss auch natürlich Kritik ansprechen. Aber es meint so ein kleiner Gradwechsel, wo man vielleicht ein bisschen was lernen kann. Vielleicht ein kleines Beispiel. Stellen wir uns mal vor, eine normale Beziehung und es gibt so einen Konflikt. Und zwar vielleicht erstmal Variante A. Der Mann kommt nach Hause und fast jeden Tag so, er findet noch das Frühstück auf dem Tisch, ist noch nichts gemacht, der Haushalt ist noch nicht bestellt, es ist schon abends und die Frau war wieder den ganzen Tag shoppen. Variante A. Variante B, die Frau kommt nach Hause und, oder andersrum, die Frau ist schon zu Hause und der Ehemann kommt von der Arbeit und wie immer kein freundliches Wort, direkt alles knallt sich in seinen Sessel und ja, Pantoffeln und Bier. man kann jetzt diese beiden Szenarien christlich leben. Und zwar folgendermaßen, das meint dieses Thema Liebe im Alltag. Variante A. Nochmal, der Mann kommt nach Hause und ist noch nicht gemacht. Dann könnte jetzt der Mann anfangen, das wäre jetzt nicht gut, aber es ist so vielleicht so ganz normal in der heutigen Zeit, seine Frau anschnauzen, wie schrecklich, alles schlimm und ja, klar, kann sie verletzen. Klammer auf, er hat ja recht, also was soll ich sagen, das ist ja alles nicht optimal. Variante B, der Mann kommt nach Hause und ja, knallt sich in den Sessel und was soll jetzt die Frau machen? Soll sie ihn anschreien oder ihn anmotzen und sagen, ist alles so schlimm? Es gibt ja zwei Wege. Der Weg eins ist der Weg der Welt, dieses Anmotzen und dieses Ankeifen. Der Weg Christi wäre jetzt eben ein anderer Weg. Eben, dass wir versuchen, diesen anderen Menschen, der vielleicht gerade sich in den Sessel setzt oder eben der gerade den ganzen Tag shoppen war, dass wir den eben mit Liebe verändern. Das können kleine Dinge sein. Das meint vor allem nicht, einfach die Dinge zu verschweigen und zu sagen, ist ja alles gut. Aber es meint schon, eben dieses Ziel zu haben, sich zu versöhnen. Eben dem anderen Menschen mit Liebe zu begegnen in den kleinen Dingen. Also eben, klar, eben schon zu sagen, also guck mal hier, was heute geschehen ist, ist nicht so optimal. Ja? Du kommst hier nach Hause und schenkst mir nicht mal einen liebevollen Blick. Oder ich komme hier nach Hause und es ist alles noch nicht gemacht, der Haushalt und so weiter. Aber der Christ wird immer versuchen zu verzeihen. Und das Ende des Gesprächs wird immer die Liebe sein. Das heißt nicht, dass man sich am Ende streitet und sich zerwirft, sondern eben am Ende dem anderen eben ehrlich verzeiht mit seinen Fehlern, die er hat. Und ich glaube, dass diese Liebe am Ende auch wirklich gelingen kann. Die kann nur gelingen, wenn wir uns eben auffangen lassen von Gottes Liebe. Das heißt, dieser Dreifuß Gottes Liebe, das heißt Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten und Selbstliebe, das heißt, ich muss es jetzt annehmen, ich muss vor allem auch irgendwie wissen, was für mich haben an Zeit und nicht nur einfach mich verausgaben, das ist ja auch klar. Aber diese dreifache Liebe kann nur gelingen, wenn wir die eben daraus gestalten, dass wir selbst von Gott geliebt sind. Das ist, glaube ich, auch die Grundlage für jede, wirklich für jede Liebe. Ja? Also wir können Gott gar nicht lieben, wenn wir sagen, okay, ich muss Gott lieben, wie schrecklich, ich muss lieben. Nein, das kann nicht gelingen. Ich kann am Ende nur Gott lieben, das wird auch wirklich im Alltag nur gelingen, wenn ich erstmal die Erkenntnis mache, schau mal hier, ich bin von Gott angenommen, von Gott berührt und ja, von Gott geliebt. Und diese Erfahrung kann ich eben eigentlich nur machen im Sakrament in der Kirche, im Gebet, im Gespräch, in der Gemeinschaft. Und wenn ich eben so quasi Kraft tanke und eben so diese Erfahrung mache, das kann natürlich mal spannender sein, mal langweiliger sein, das ist völlig klar. Es gibt Tage, wo man jetzt nicht so richtig spürt, okay, oh, Gott liebt mich. Aber dafür gibt es ja auch immer wieder so Wendepunkte. Da gibt es vor allem so Ankerpunkte, Oasen, da gibt es für Gemeinschaften, da gibt es die Heilige Messe für, da gibt es Bibelkreise für, da gibt es Gespräche für, wo uns vielleicht Mitbrüder oder Mitschwestern helfen können, zu erkennen in unserem Alltag, dass Gott uns wirklich liebt, dass er in unser Leben hineingreift. Und wenn man so anfängt und diese Erkenntnis macht plötzlich, mit den kleinen liebenden Augen so Gottes Spuren im Alltag zu sehen, wenn ich diese Erkenntnis mache, dass Gott in meinem Leben wirken möchte, dass er wirklich wirkt, dann habe ich schon mal sehr viel erreicht und dann fallen mir auch die Dinge ziemlich einfach. Dann kann ich es nämlich schaffen, das ist gerade die Krux, dann kann ich es schaffen als Ehefrau, meinen Mann zu lieben, obwohl er eben seine Ecken und Kanten hat. Dann kann ich es schaffen, als Nachbar meine Nachbarn zu lieben, obwohl sie ihre Ecken und Kanten haben. Dann kann ich es sogar schaffen, vielleicht im radikalen Sinne, meinem Ehepartner zu verzeihen, obwohl eine ziemlich krasse Sache vorgefallen ist, die eigentlich alles zerstören würde. Das ist ganz schwierig. Aber mit Gottes Liebe und mit der Erfahrung, dass Gott uns berühren möchte, kann das gelingen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute ist Georg Dietlein zu Gast bei uns. Wir haben heute das Thema Gott ist die Liebe. Ja, und wenn Sie zu diesem Thema hier einen Beitrag haben, Sie sind jetzt eingeladen, in der Sendung sich in der Sendung zu beteiligen, dann können Sie unter der folgenden Nummer hier anrufen, Ihre Fragen stellen oder ja, Ihren Beitrag loswerden. Und zwar wählen Sie dafür die 089-517-008-008. Ich wiederhole nochmal 089-517-008-008. Damit können Sie hier zu uns ins Studio durchkommen. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann vergessen Sie natürlich nicht, die 0049 vorzuwählen. Sie haben eingeschaltet im Grundkurs des Glaubens am Freitagnachmittag bei Radio Horeb. Gott ist die Liebe, das ist heute unser wunderschönes Thema hier in der Sendung. Zu Gast bei mir Georg Dietlein. Er stammt aus Köln, ist Theologe, Autor und noch einiges mehr. Es gibt jetzt noch keine Hörer in der Leitung, also wenn Sie, liebe Hörer zu Hause, die Sie zuhören, hier noch mitmachen wollen in der Sendung, einen Beitrag haben zu unserem Thema Gott ist die Liebe oder eine Frage haben an unseren Referenten, dann können Sie hier noch anrufen. Sie haben noch Gelegenheit dazu. Ich sage nochmal die Nummer durch: 089 517 008 008. Damit kommen Sie hier im Studio durch. Ja, Herr Dietlein, da jetzt noch keine Anrufer in der Leitung sind, machen wir einfach schon mal weiter. Ein wichtiges Thema jetzt im Zusammenhang mit der Liebe ist ja auch, oder ein Schlagwort ist ja auch die Hingabe. Denn das gehört ja zur Liebe unweigerlich mit dazu. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was mache ich, wenn ich jetzt mit jemandem nicht so gut kann. Herr Dietlein, was ist denn Hingabe? Wie kann man das beschreiben?
Die setzt erstmal voraus, dass ich eine Person annehmen kann. Das ist schon mal der erste Schritt zur Hingabe. Übrigens würden wir sagen, dass wir einen Feind oder einen Menschen, den wir nicht mögen, uns dem hingeben, wahrscheinlich eher selten. Aber erstmal können wir zumindest eine Sache feststellen: Man kann diesen Menschen erstmal annehmen. Auch wenn es Menschen nicht sympathisch sind, das ist das Schöne, können wir Menschen eigentlich wohlwollend annehmen. Das ist halt der wichtige Punkt eigentlich. Es gibt Menschen, die wir sympathisch sind, klar, und es gibt Menschen, die wir nicht sympathisch sind. Und ich kann jetzt versuchen, die Menschen, die mir nicht sympathisch sind, einfach erstmal anzunehmen. Das heißt, sie erstmal wirklich anzunehmen als Person, als Gesprächspartner, mit Wohlwollen, mit eben mit dieser Liebe. Das war auch so eine Eigenschaft, oder das ist eine Eigenschaft, die Jesus hat und hatte, weiterhin natürlich, dass man eben, dass er eben Menschen annehmen kann, die Sünder sind oder nicht mal auf seiner Augenhöhe sind. Nehmen wir an, am Jakobsbrunnen, wo die Samaritanerin anspricht, mit ihr ins Gespräch kommt, übrigens mit ihr den längsten Dialog der Heiligen Schrift führt, mit einer Frau und einer Samaritanerin noch. Also das ist schon ein kleiner Regelverstoß nach damaliger Vorstellung. Also Menschen anzunehmen, obwohl sie nicht in mein Schema passen. Das ist ja so eine wichtige Herausforderung, die auch Jesus seinen Jüngern auf den Weg gibt. Nehmen wir an, das gleiche zum barmherzigen Samariter. Der passt gar nicht in das Schema. Da kommen andere Menschen vorbei, Leviten, Hohepriester, alles super. Was machen die? Die machen gar nichts. Und dann kommt dieser Samariter, den alle eigentlich hassen müssten, weil das ist halt getrennt. Juda und Samarien, die haben verschiedene, naja, religiöse Kulte. Und dann kommt dieses Stereotyp, Samariter, da kann ja nichts Gutes geschehen. Und dieses Stereotyp wird aufgelöst durch Jesus. Denn der macht die Erfahrung, dass das gar nicht passt, dieses Vorurteil, dass eben dieser Samariter am Ende der ist, der den Menschen retten möchte. Und ja, denk mal, in unserem Leben kennen wir das auch. Wir haben so Stereotypen, wir haben so Vorurteile. Das ist schon mal der erste Schritt zur Rettung, dass wir das erstmal ablegen und versuchen, wie uns auch der Papst so ruft, naja, diese Sprache des Teufels, das ist so ganz alltäglich diese Lästerei. Also es gibt halt für einen Christen da einen Punkt, wo er sich entscheiden muss. Und dann muss ich eben entscheiden, will ich eben diesen Weg weitergehen als Christ oder nicht. Und wenn er diesen Weg weitergehen möchte, muss er eben auch gewisse Dinge dann auf sich nehmen, die vielleicht noch sich eingewohnt haben, etwa das übereinander herziehen, lästern und so, durch den Kakao ziehen. Das ist auch unter Christen sehr immer sehr schön zu sehen. Man könnte fast ausrufen, seht, die sich lieben. Das ist ja auch so im so kirchenpolitischen Diskussionen immer sehr schön, wenn dann über diesen und jeden hergezogen wird. Ich meine, also wir haben ja schon manchmal doch gewaltige Differenzen in einigen moralisch-theologischen Punkten, aber ob man dann übereinander herziehen muss, weiß ich auch nicht. Ja, super. Also ich war gerade auf dem Thema Barmherzigkeit. Das ist übrigens auch ein wundervolles Thema. Warum? Weil es so gut jetzt ins Jahr reinpasst. Wir feiern ja ab dem 8. Dezember bis Christkönig 2016 das heilige Jahr, Jubiläum der Barmherzigkeit. Und ich meine, das ist ein wichtiger Aspekt auch von Liebe. Und zwar, das ist vor allem die Liebe, mit der uns Gott liebt, mit Barmherzigkeit. Klar, es sind auch verschiedene andere Aspekte. Gott ist auch unser Freund, also die Freundschaft mit Jesus Christus oder eben die Hingabe an uns. Aber auf, also wo ist das klarer geworden als im Kreuz? Es gibt keine größere Liebe, als seine Freunde, für seine Freunde sein Leben hinzugeben. Aber schön ist auch die Barmherzigkeit eigentlich. Und das ist so ein tolles Wort schon, weil es verschiedene Dinge enthält, nämlich Barmherzigkeit. Ja? Und wenn wir ehrlich sind, das sind eigentlich drei Worte oder so mindestens zwei. Nämlich das Wort Barm kommt von Arm und Herzigkeit. Misericordia. Also das Herz für die Misere für die Armen. Eigentlich ist das schön. Das ist so eine Eigenschaft von Jesus auch. Der war immer am besten dabei bei den Sündern, bei den Menschen, die eben arm sind. Und arm meint jetzt gar nicht zwingend die Menschen, die obdachlos waren, sondern eben wirklich die Menschen, die arm waren. Und arm kann auch heißen geistige Armut oder einfach nicht geliebt zu werden. Etwa den Kranken am Teich von Bethesda, der hatte 40 Jahre keinen, der ihn liebte. Der also die Zeit sich nahm, ihn mal kurz in den Brunnen zu tragen. Übrigens, das ist jetzt ziemlich krass, aber das ist auch in unserer gesellschaftlichen Realität. Es gibt schon Menschen, die haben seit Jahren keinen mehr gehabt, in den sie sprechen können, richtig sprechen können. Und das gilt ja nicht nur für die Obdachlosen, aber die Menschen sehen sich nach Liebe. Die wollen eigentlich gar nicht zwingend jetzt großes Auto und Haus, okay, das sind so kleine Dinge, die uns vielleicht im Kopf so sind. Ich meine, wir können darüber nachdenken, das sind so unsere Lebensziele vielleicht, okay, mal nach Rom fahren oder mal, weiß ich nicht, ins Heilige Land oder irgendwie einen netten Urlaub oder doch ein Haus und ein Auto, aber wenn wir denn all das haben, merken wir irgendwie, da fehlt noch was. Und was fehlt am Ende? Was ist unsere Sehnsucht in unserem Herzen? Am Ende ist es die Sehnsucht, angenommen zu sein, und zwar eigentlich von einer Person unbedingt angenommen zu sein. Und das finden wir ganz selten im Leben. Also auch bei Freundschaften ist es so, es gibt jetzt bessere Freunde und Parteifreunde in Anführungszeichen. Und also unbedingte Annahme, das wissen wir gar nicht so richtig, dass es wirklich so ist. Ne? Denn wir haben so in unserem Leben so oft so schwarze Punkte, wo wir uns die Frage stellen, naja, also wirklich schwarze Punkte, vielleicht sogar wirklich Schuld auf uns geladen, würde uns das ein Mensch noch verzeihen können? Und vielleicht machen wir sogar die Erkenntnis, nee, also das kann ich eigentlich keinem erzählen, weil das ist so ein Punkt, die kann mir eigentlich keiner verzeihen. Und machen wir die Erkenntnis dann im Glauben, dass es da ein Wesen gibt, eine Person gibt, Gott, die ist eben barmherzig. Das heißt, die verzeiht sogar diese schwarzen Punkte und streckt an Karfreitag wirklich seinen Arm aus, damals vor 2000 Jahren bis nach heute, eben in diese ganzen Schuldverstrickungen rein. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Geschehen, die Barmherzigkeit Gottes, die eben wirklich das Leck erlösen kann, die eben dazu bereit ist, gerade diese schwarzen Punkte, die wir eigentlich keinem erzählen möchten, wegzunehmen. Und jetzt haben wir bald das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Das will uns wirklich dazu einladen, diese Erfahrung neu zu machen. Dass eben Gott nicht irgendwie ein Wesen ist, vor dem wir Angst haben müssen. Klammer auf, das ist ja oft so auch unsere Erfahrung vielleicht. Oder vielleicht ist es auch so, dass wir einfach uns schämen oder Dinge gar nicht aussprechen möchten. Sondern der Papst lädt uns dazu ein, dass wir eben diesen Sprung machen in den Beichtstuhl. Das heißt, dass wir uns eben darauf einlassen, das neu zu erfahren, neu erfahren zu dürfen. Gottes Barmherzigkeit. Dass wir eben also wirklich merken, okay, dieser Gott ist so weit, dass er eben unsere Sünden vergeben kann. Und ich glaube, das ist sogar ein theologischer Begriff, der eigentlich jeden Menschen begeistern wird. Und Klammer auf, wenn ich einen Menschen verändern möchte, nehmen wir an, Menschen, der wirklich in vielleicht Problemen lebt oder vielleicht in einer problematischen Lebensstellung oder wenn wir jetzt theologisch sagen würden, der in Sünde lebt, die kann ich am besten verändern, nicht durch moralische Maßstäbe. Und mit dem moralischen Zeigefinger. Das kann ich mal versuchen. Ich kann den Menschen irgendwie sagen, oh, ihr lebt so und so, das ist alles total falsch, das ist alles total schrecklich. Das wird vielleicht bei einigen klappen, das stimmt schon. Also einige werden sich dann die Frage stellen, okay, vielleicht ist das gar nicht so richtig. Das Dumme ist nur, bei den meisten wirkt das nicht. Also die meisten finden das Christentum wegen seiner moralischen Ansprüche nicht spannend. Das Schöne ist dann, dass wir da einen anderen Weg zu Gott haben, nämlich den Weg der Barmherzigkeit. Wenn Menschen diese Erfahrung machen, dass Gott sie als Sünder liebt, dann verändern sie sich meist. Auch hier eine kleine Geschichte zu vielleicht, und zwar vom kleinen Schuljungen Titus, heißt er jetzt mal heute. Und dieser Titus ist so ein ganz toller Schuljunge, der ist also ganz fleißig und ist 15 Jahre alt und überall nur Einsen und hochbegabt wahrscheinlich und läuft. Das Dumme ist, eines Tages wird er etwas älter und kommt in eine kleine Lebenskrise hinein. Das heißt, sein ganzes Leben wird irgendwie so zerrüttet und die Einsen werden eher zu Vieren und so weiter. Und das ist immer natürlich total peinlich. Ne? Also das kann eigentlich keinem erzählen, weder seinen Eltern noch den meisten Mitschülern. Das heißt, er verdeckt so seine Zeugnisse immer und seine Noten und lebt so sein Doppelleben. Das Dumme ist nur, das fällt eines Tages natürlich auf, weil er seine Zeugnisse fälscht. Das heißt, also seine Eltern bekommen immer nur die Einsen gezeigt, die gefälscht sind, und dann muss er das Zeugnis halt unterschreiben, macht er da eben seine Unterschrift des Vaters nach, und das fällt eines Tages dem Klassenlehrer auf, und dann kommt eben so ein Anruf vom Direktor, der seinen Vater in die Schule lädt, und klar, der Vater denkt sich nichts von wegen, okay, super Schüler, also wahrscheinlich gibt es hier so eine Belohnung oder eine hochbegabten, weiß nicht, über Klassen überspringen oder so, und das Dumme ist dann, im Gespräch wird ihm ganz bange, denn so war es gar nicht. Das Problem ist eben, dass die Zeugnisse gefälscht sind und ein Schüler ist eben abgerutscht und steht kurz vor der Versetzungsgefährdung. Und dann noch ein Punkt, klar, der Direktor hat keine Lust mehr, möchte ihn von der Schule werfen, weil er eben die Unterschriften des Vaters gefälscht hat. Und dann eine schwierige Lage, jetzt sitzen da alle rum, Direktor, der kleine Titus und der Vater. Und was macht nun dieser Vater? Was könnte er jetzt sinnvollerweise machen? Und eigentlich ziemlich krass. Der schaut den Direktor an mit liebevollen Augen, seinen Sohn, und dann sagt er dem Direktor ins Gesicht, schau mal hier, diese Unterschriften habe ich alle unterschrieben, diese Zeugnisse, habe ich alle unterschrieben. Und dann ist die Sache gegessen. Ja, das ist eigentlich eine Lüge, das ist ja eigentlich falsch. Man hätte eigentlich den Titus zurechtweisen müssen. Das Schöne ist nur, dieser Satz, das war ich alles selbst, verändert nachher das Leben des Titus mehr als jede Schelte und vor allem wahrscheinlich sogar mehr als jede, naja, Sturmpredigt. Ne? Warum? Weil dieser Titus eben sein Verhältnis zu seinen Eltern neu gebacken bekommt, in Anführungszeichen. Der hatte Angst, seine ganzen Schwierigkeiten, seine Probleme zu erzählen. Der hat sich geschämt. Der hatte eben Probleme quasi, wenn wir jetzt sagen, seine Sünden zu beichten. Ja? Das fiel ihm einfach schwierig, weil eben so das Verhältnis zu den Eltern war eher so geprägt von Achtung und von Angst vielleicht sogar oder von Distanz, von wegen, es gab die Erwartungen der Eltern und es gab dann, ja klar, den Schüler, der auch dann auch spurte und die Einsen schrieb, aber es war keine Liebe dabei. Und das ist auch so meine Erkenntnis oft so im Alltag von uns Christen, dass wir eigentlich genauso wie Titus leben, der einfach so Angst hat vor Gott, der Angst hat vor der Beichte, der hat Angst, so der Kirche näher zu kommen, auch sich auf Dinge einzulassen, der hat Angst davor, wirklich in die Tiefe einzusteigen. Der hat eben dieses Verhältnis, okay, da gibt es den Vater und da gibt es die Eltern und da gibt es mich, ich erfülle meine Erwartungen und so weiter. Das Schöne ist jetzt, diese liebevolle Aussage des Vaters, das war ich alles selbst, diese wirklich große Barmherzigkeit, die verändert alles und die verändert vor allem mehr als jeder moralische Zeigefinger. Denn diese Aussage, die, Klammer auf, ist eigentlich eine Lüge, aber gut, diese Aussage bewegt diesen Titus mehr, spricht ihn mehr an, als jede Predigt vor dem Direktor. Denn am Ende ist es wirklich so, dass die Barmherzigkeit Gottes eben mehr Macht hat als ja der moralische Zeigefinger. Und darum ist es auch, glaube ich, schön, wenn wir als Christen immer wieder schauen, wie können wir Menschen verändern, wie kann man eigentlich einem Christen die Bekehrung schenken. Und die Bekehrung, die kommt selten durch jetzt den Katechismus oder durch die Moralkodizes der Kirche, durch Moralpredigten, sondern am Ende kommt diese Bekehrung durch die krasse und grenzenlose Erfahrung, dass Menschen von Gott geliebt sind, obwohl sie sich nicht vergeben können. Das ist also wirklich die Erfahrung von vielen Menschen, die dann sagen, kann mir Gott noch vergeben? Und dann die Aussage des Priesters, ja, er kann dir vergeben und das vergibt dir jetzt. Und das ist wirklich die große Chance auch der Kirche. Gott liebt den Menschen als Sünder, Barmherzigkeit. Und das mitzubekommen, dieses Kerygma, diese Verkündigung, die kann alles verändern.
Herr Dietlein, wir haben einen Hörer in der Leitung. Wir müssen es kurz machen, aber den Herrn Teisinger, den nehmen wir noch rein, denn er hatte viel Geduld in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Teisinger. Hallo.
Hallo, grüß Sie Gott zusammen.
Stellen Sie ruhig Ihre Frage.
Ja, gerne. Und zwar kurze Frage noch. Es geht um meine Schwiegermutter, meine zukünftige Schwiegermutter. Wir stehen so kurz vor der Hochzeit. Und wie das da meistens so ist, kochen die Gefühle ein bisschen hoch. Aber die Schwiegermutter, die ist einfach psychisch krank. Und durch diese Krankheit kommen einfach sehr viele Probleme mit in die Familie. Und jetzt meine Frage, wir versuchen es also wirklich seit 3 Jahren mit Liebe. Meine zukünftige Frau vor allem noch viel mehr als ich. Aber sie möchte einfach sich nicht verändern, obwohl es auch für sie gesundheitlich und materiell wichtig wäre. Sie haben vorhin schon gesagt, wir brauchen natürlich hier Ausdauer und das funktioniert nicht immer. Aber ich denke, irgendwo muss man doch auch liebevoll Grenzen setzen können. Danke.
Okay, klar.
Ja.
Ich meine, was kann ich jetzt Ihnen raten? Ich weiß es auch nicht. Ne? Also, das ist ja wirklich schwierig. Ne? Und das ist klar, was ich eben auch so ansprach. Klar, Liebe kennt auch Kritik. Und ich meine, es ist ja verlogen eigentlich, wenn ich einer Person, die ich eigentlich liebe, nicht auch sage, guck mal hier, du hast so ein paar Schwächen. Ne? Und vielleicht kannst du daran arbeiten. Ich meine, vielleicht ist es in Ihrem Fall ein bisschen schwierig, weil diese Krankheit da ist. Und tja, also ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus Liebe und Kritik und liebevolle Kritik und trotzdem auch Kritik voller Liebe. Ne? Ja. Und wie kann man so einer wundervollen Frau das Herz aufschließen? Vielleicht nicht zwingend Sie, vielleicht nehmen Sie sich die Hilfe eines Priesters sogar oder einer Person, die für diese Frau vielleicht Ansprechpartner sein könnte. Ich weiß nicht, ob das ein Priester sein kann als Autorität oder vielleicht ist es auch ein guter Freund oder ein Weggefährte, der mit ihr spricht. Oder vielleicht machen Sie mal zusammen eine Reise oder einen Urlaub oder, naja, also ich kann nur für Sie beten, aber ich glaube, vielleicht schaffen Sie das ja noch oder vielleicht auch nicht. Also
ja, ich denke, das Wichtigste ist Ausdauer, wie es im Hebräerbrief ganz lange im Kapitel 12 erklärt wird,
klar,
um das Vertrauen zu haben. Ja.
Klar. Gut. Wir wollen mal hoffen, dass Gott in Ihrem Leben da eingreift und dann auch für Sie klar wird, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Das ist nicht immer so einfach, aber vielleicht gelingt es ja. Wir hoffen.
Danke Ihnen.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen, Herr Teisinger. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Gottes Segen. Tschüss. Ja, und damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung angekommen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, wie wir alle mitbekommen haben. Die Liebe Gottes, die Liebe war heute unser Thema hier im Grundkurs des Glaubens. Mein Gast heute, Herr Dietlein aus Köln. Er hat mit mir gemeinsam die Sendung gestaltet. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie eine CD dazu bestellen bei unserem CD-Dienst. Diesen erreichen Sie wieder ab Montagvormittag unter der Nummer 08328 921 120 und im Internet auf unserer Homepage unter www.horeb.org gibt es diese Sendung dann natürlich auch wieder im Podcast anzuhören. Dieser Service ist für Sie kostenlos, die CD zu bestellen und auch der Podcast. Natürlich freuen wir uns immer über eine Spende für den Aufwand. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dietlein, dass Sie mit dabei waren heute in der Sendung. Und ja, verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Miriam Fernandes-Molina sagt Ade.